Das heutige Thema der Predigt lautet Endzeit Teil 2 von 3, Auferstehung und Entrückung der Gläubigen bei der Ankunft des Herrn. Die Textgrundlage ist 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, ein Text, der nicht ganz einfach zu verstehen ist. Wir wollen uns dennoch an das Thema der Auferstehung und der Entrückung heranwagen, wohlwissend, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und wir nicht alle Fragen mit letzter Sicherheit beantworten werden können. Ich möchte uns nun zwei Verse lesen, die uns in die Thematik der Predigt hineinführen sollen. Es sind die Verse 25 und 26 aus Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Jesus sprach zu ihr, also zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Herr Jesus, du hast uns dein Wort, die Bibel, gegeben und wir danken dir dafür. Wir bitten dich jetzt, Herr, dass wir innerlich ruhig werden können, dass wir abschalten können von all dem, was uns im Alltag beschäftigt und dass wir uns auf dein Reden konzentrieren können. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unseren Verstand öffnest für das, was du uns sagen möchtest und dass das, was du uns sagst, Herr, unseren Glauben stärkt oder so jemand noch nicht im Glauben steht, Herr, so schenke du Buße, so schenke du die Gnade der Umkehr. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du das Reden und das Hören deines Wortes an uns allen segnest. Amen. In Paraguay ist es möglich, ein Auto zu kaufen und das Nummernschild einzulösen, auch wenn man keine Autoversicherung abgeschlossen hat. Und in der Tat tun das auch viele Leute so. Abgesehen davon, dass das in der Schweiz nicht möglich ist, wer von uns käme auf die Idee, sich ein Auto zu kaufen und es nicht auch versichern zu lassen? Denn bereits bei einer kleinen Unachtsamkeit kann ein Sach- oder Personenschaden im 6- oder 7-stelligen Bereich entstehen. Und dann ist man schnell völlig aufgeschmissen. Wenn wir Menschen uns bereits bei zeitlichen begrenzten Dingen gegen den Super-GAU absichern, wie viel mehr sollten wir eine Versicherung in Anführungszeichen für die Ewigkeit abschließen? Denn bei der Frage, ob ein Mensch von Natur aus Sünder ist oder nicht, bewegen wir uns aus Sicht der Bibel nicht im Bereich der Wahrscheinlichkeit, sondern im Bereich der Tatsachen. Kein Mensch kann von sich aus behaupten, immer alle Gebote Gottes gehalten zu haben. In Prediger 7, Vers 20 heißt es: Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Und Sünde führt zur Trennung von Gott. In Jesaja 59, Vers 2 steht: Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch. Sünde führt aber nicht nur zur Trennung von Gott, sondern ruft auch den Zorn Gottes hervor. Vielleicht magst du das schon gar nicht mehr hören. Es steht aber so in der Bibel. In Kolosser 3, Vers 5 nennt Paulus exemplarisch einige Sünden, wie zum Beispiel Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Habsucht und so weiter. Und dann ergänzt er im darauffolgenden Vers: Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, über die Ungläubigen. Doch Gott hat sich unser erbarmt und seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, der die Strafe für unsere Sünden getragen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht dem Zorn Gottes ausgeliefert wird, sondern das ewige Leben erhält. Und deshalb ruft Gott durch den Propheten Joel uns zu: Zerreißt euer Herz und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Das ist der Buß- und Umkehrruf, der auch heute noch gilt. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen, um die Gläubigen zu sich zu holen. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Die zentrale Frage lautet daher: Bist du bereit, wenn der Herr wiederkommt? Es wäre äußerst leichtfertig, wenn man sich nicht auf das Kommen Jesu vorbereiten und somit seine Ewigkeit aufs Spiel setzen würde. Deshalb ergreife noch heute das ewige Leben in Jesus Christus, schließe heute noch mit Jesus deine Ewigkeitsversicherung ab, indem du sein Vergebungsangebot für dich im Glauben in Anspruch nimmst. Wie bereits erwähnt, geht es in der heutigen Predigt um die Auferstehung und Entrückung der Gläubigen bei der Ankunft des Herrn Jesus. Unser Predigttext ist 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18, den ich uns nun lesen möchte. 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir allezeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Dieser theologisch recht anspruchsvolle Text wird unter bibeltreuen Theologen sehr unterschiedlich ausgelegt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir einerseits sorgfältig zwischen Text und Textdeutung unterscheiden und dass wir andererseits Paralleltexte bei der Deutung mit einbeziehen. Dennoch kann es sein, dass wir heute auf die ein oder andere Frage, die uns im Text begegnet, keine abschließende Antwort finden werden. Es ist besser, eine Frage ein Stück weit offen zu lassen, als sich vorschnell auf eine Antwort festzulegen, die vielleicht von einem theologischen System sehr stark geprägt ist, die dann aber letztendlich falsch ist. Wir wollen uns jetzt Schritt für Schritt an den Text heranwagen und versuchen, den Sinn des Textes mit der gebotenen Vorsicht zu erschließen. Ich lese uns nochmals die Verse 13 und 14. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Die erste Frage, die sich uns von Vers 13 her stellt, ist, was bedeutet entschlafen? In dem Begriff entschlafene steckt das Verb schlafen. Im Neuen Testament wird es zum einen im wörtlichen Sinn benutzt, um eine schlafende Person zu bezeichnen. So zum Beispiel findet Jesus seine Jünger im Garten Gethsemane schlafen vor. Zum anderen wird das Verb schlafen auch im übertragenen Sinne für tot gebraucht. So zum Beispiel sagt Jesus von seinem Freund Lazarus, dass er eingeschlafen sei und meint damit, dass er gestorben ist. Welche Bedeutung jeweils gemeint ist, ist dem Textzusammenhang zu entnehmen. Und dass es sich in unserem Predigtext nicht um schlafende, sondern um verstorbene Personen handeln, geht aus Vers 16 hervor. Dort ist in Bezug auf die Entschlafenen explizit von den Toten die Rede. Wir halten also fest, Paulus meint hier, wenn er von den Entschlafenen spricht, Verstorbene. Paulus und seine Mitarbeiter wollen die Christen nicht in Unkenntnis über die Verstorbenen lassen. Der Grund dafür ist, sie als die Hinterbliebenen sollen nicht betrübt bzw. traurig sein wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. Es geht hier also um Trauerverarbeitung. Es ist wohl davon auszugehen, dass seit der Gemeindegründung, die wohl einige Wochen oder Monate zurückliegt, bis zur Zeit der Abfassung des Briefes mindestens eine oder vielleicht sogar mehrere Personen, mehrere Gläubige gestorben sind. Ob das mit den Verfolgungen in Thessalonich zusammenhängt oder nicht, können wir nicht genau sagen. Wenn jemand stirbt, hat das für die Hinterbliebenen immer auch mit Trauer und mit Schmerz zu tun. Wenn wir doch ein Leben im Glauben und in der Nachfolge Jesu leben und jemand von unseren Angehörigen stirbt, der ebenfalls im Glauben stand, ist das kein Grund, betrübt oder traurig zu sein. So schreibt es Paulus hier in Vers 13. Warum? Weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Die Nichtchristen haben allen Grund, traurig zu sein, wenn ein Angehöriger stirbt, der ebenfalls ungläubig war. Denn für diese Menschen besteht keine Hoffnung mehr. Denn eine Umkehr zu Gott ist nach dem Tod nicht mehr möglich. Nun aber, worin besteht die Hoffnung für uns Gläubigen? Paulus führt das in Vers 14 aus. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen bzw. die Verstorbenen durch Jesus mit ihm bringen. Die Hoffnung für uns Christen ist in Jesu Tod und Auferstehung begründet. Mit dem Tod ist eben für uns Christen nicht alles zu Ende, wie viele Menschen glauben. Es geht für uns Christen nach dem Tod weiter. So wie Christus von den Toten auferstanden ist, so werden auch wir dereinst von den Toten auferstehen. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden wäre, würden wir Christen zu Recht zu den elendsten aller Menschen gehören. Hast du bereits diese Hoffnung? Wenn ja, bist du dir dieser Hoffnung auch bewusst? Sieht man dir diese Hoffnung an? Geht es uns Christen nicht manchmal so, dass wir uns die Hoffnung und Freude, die wir ja in Christus haben sollten, durch die alltäglichen Lebensumstände rauben lassen? Wir sehen nur noch den OP-Termin, den Druck im Berufsleben, die Konflikte in der Familie und schon ziehen finstere Wolken über unser Gemütsleben hinauf. Wir wünschen uns nichts mehr als Freude und Hoffnung und dabei haben wir sie ja eigentlich schon in Christus. Sie sind nur durch unsere Sorgen und Probleme verschüttet. Uns geht es dabei so wie William Randolph Hearst, geboren 1863 und gestorben 1951. Randolph Hearst zählte nicht nur zu den reichsten Menschen der Welt seiner Zeit, sondern war auch noch leidenschaftlicher Kunstsammler. Eines Tages las er in der Zeitung von einem außergewöhnlichen Kunstobjekt, das er unbedingt haben wollte. Da Geld für ihn keine Rolle spielte, schickte er einen seiner Agenten rund um die Welt und sagte: Gehen Sie in alle Galerien, suchen und kaufen Sie dieses Bild für mich. Der Agent machte sich an die Arbeit und suchte dieses Bild. Lange Zeit war er unterwegs. Schließlich, nach vielen Monaten gewissenhafter Suche, kehrte der Agent zurück zu seinem Auftragsgeber und sagte: Herr Hearst, das Bild, das Sie begehren, ist bei bestem Willen in keiner Galerie aufzutreiben, denn es befindet sich bereits seit einigen Jahren in Ihrem Besitz und wird in einer Ihrer Lagerhallen aufbewahrt. Dieser gute Mann brauchte das Bild gar nicht mehr zu kaufen. Er musste nur darüber informiert werden, dass er es bereits besaß. Auch wir Christen suchen manchmal Hoffnung und Freude und vergessen dabei, dass wir sie ja bereits in Christus haben. In der Bibel steht: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und nicht die Sorge wegen der Lebensumstände bringt uns weiter. Nochmals, wir Christen haben in Jesus Christus eine lebendige Hoffnung. Selbst der Tod, das vermeintlich Schlimmste, was uns geschehen kann, trübt diese Hoffnung nicht. Denn so wie Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch uns Christen dereinst von den Toten auferwecken. Nun lesen wir weiter in den Versen 15 und 16. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Hier tut sich eine etwas komplexe Frage auf, nämlich: Wer alles ist mit den Entschlafenen bzw. Verstorbenen gemeint? Aus Vers 16 wissen wir ja, dass damit die Toten in Christus gemeint sind. Die Frage ist jedoch, ob damit nur die Gläubigen gemeint sind, die nach Jesu Tod und Auferstehung gestorben sind, oder auch die Gläubigen aus alttestamentlicher Zeit. Auf den ersten Blick würde man meinen, mit Tote in Christus sind nur die Gläubigen gemeint, die nach Jesu Tod und Auferstehung gestorben sind. Sie sind ja in Christus. Aber wie sind denn die Gläubigen im Alten Testament gerettet worden? Durch das Opfern von Tieren? Nein. Auch ihre Sünden sind letztendlich durch das Opfer Jesu Christi bezahlt worden. Das Opfern von Tieren war, wie wir es in Hebräer 10, Vers 3 und 4 lesen, ein Erinnern an die Sünde. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Auch ein Abraham hat geglaubt und dieser, sein Glaube, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, aber seine Sünden wurden erst mit dem Tod und der Auferstehung Jesu gesühnt. Theologisch gesehen sind daher auch die Gläubigen aus der Zeit des Alten Bundes Tote in Christus. Aber wie gesagt, es gibt etliche bibeltreue Theologen, die hier anderer Meinung sind als ich, und davon ausgehen, dass hier nur die Gläubigen gemeint sind, die nach Jesu Tod und Auferstehung gestorben sind. Das hat noch einen weiteren Grund. Man ist nämlich unter bibeltreuen Theologen nicht einig, was unmittelbar nach dem Tod geschieht. Es gibt da hauptsächlich zwei Erklärungsmodelle. Die eine Gruppe der Theologen geht davon aus, dass es zur Zeit des Alten Testamentes im Totenreich zwei Aufenthaltsorte gab. Die Seele der Gläubigen ging nach dem Tod in den Schoß Abraham, wie wir das der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann aus Lukas 16 entnehmen können. Die Seele der Ungläubigen dagegen ging in den anderen Aufenthaltsraum im Totenreich, wo auch der reiche Mann war und Qual litt. Diese Zweiteilung des Totenreiches besteht aber gemäß dieser Gruppe von Theologen seit dem Tod und der Auferstehung Jesu nicht mehr. Sie begründen ihre Ansicht damit, dass Jesus zum Schächer am Kreuz sagte: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Vertreter dieses Modells gehen davon aus, dass diese Aussage nicht nur für den Schächer am Kreuz gilt, sondern auch für die verstorbenen Gläubigen aus alttestamentlicher Zeit. Das heißt, auch sie bzw. ihre Seelen sind seit dem Tod und der Auferstehung Jesu bei Jesus. Bei der Frage, was mit den Gläubigen passiert, die nach Jesu Tod und Auferstehung sterben, verweisen sie auf Philipper 1, Vers 23. Und dort schreibt Paulus: Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und hieraus schließen sie, dass auch die Seele eines Christen, der zum Beispiel heute stirbt, direkt nach dem Tod zu Jesus geht. Die Frage der Auferstehung der Toten, die ja in unserem Predigtext vorliegt, erklären sie dann so, dass nicht die Toten selbst auferweckt oder auferstehen, sondern lediglich ihre Leiber. Und zwar in einer verklärten Form. Dies ist das eine Erklärungsmodell. Und wie gesagt, es wird von bibeltreuen Theologen vertreten, die aufrichtig den Sinn der biblischen Texte zu verstehen suchen. Ich halte jedoch mit etlichen anderen bibeltreuen Theologen ein anderes Erklärungsmodell für plausibler. Das hängt vor allem mit der Deutung des Satzes zusammen, den Jesus zum Schächer am Kreuz sagt. Jesus sagt ja: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht: Heute wirst du mit mir im Himmel sein. Ich kann nicht erkennen, dass Himmel und Paradies dasselbe meinen. Zwischen Tod und Auferstehung war Jesus im Hades, im Totenreich. Das steht explizit in Apostelgeschichte 2,31. Aber ich lese nirgends im Neuen Testament, dass Jesus zwischen Tod und Auferstehung im Himmel war. Erst 40 Tage nach seiner Auferstehung ist Jesus dann gen Himmel gefahren und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt. Ich kann auch nicht erkennen, dass die räumliche Zweiteilung des Totenreiches in Schoß Abraham und Ort der Qual, die uns in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann begegnet, seit dem Toten der Auferstehung Jesu aufgehoben ist. Meines Erachtens besteht diese Zweiteilung im Totenreich nach wie vor. Und ich halte es daher für sehr gut möglich, dass mit Schoß Abrahams das Paradies gemeint ist. Das würde heißen, Jesus und der Schächer vom Kreuz haben sich nach dem Tod im Totenreich wiedergesehen, und zwar im Paradies bzw. im Schoße Abrahams. Während Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, blieb der Schächer vom Kreuz weiterhin im Totenreich und wartet dort, wie auch die anderen, die in Christus sterben, bis zum Tag ihrer Auferstehung bei der Ankunft des Herrn. Aber, ich betone nochmals, dies ist mein Verständnis von diesen nicht ganz einfach zu verstehenden Texten. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Predigttext. In Vers 15 schreibt Paulus: Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Haben wir realisiert, was hier steht? Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, das heißt den verstorbenen Gläubigen, keineswegs zuvorkommen werden. Meines Erachtens geht aus diesem Vers eindeutig hervor, dass die Seelen der verstorbenen Gläubigen nicht direkt zu Jesus gegangen sind. Denn sonst müsste es ja heißen, die Verstorbenen im Herrn sind bereits bei Christus, beziehungsweise ihre Seelen, und ihr Gläubigen, die ihr bei der Ankunft des Herrn noch leben werdet, werdet dann auch dazu stoßen. In den Versen 16 und 17 heißt es nun weiter, Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Was wird hier gesagt? Erstens, der Herr wird vom Himmel herabkommen. Zweitens, die Toten in Christus werden auferstehen. Das heißt, hier, dass hier nur die Leiber der verstorbenen Gläubigen gemeint sind, kann ich nicht erkennen. Drittens, die auferstandenen Gläubigen werden mit den noch lebenden Gläubigen zugleich entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Und so werden sie alle Zeit beim Herrn sein. Ich möchte hierzu noch auf 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 verweisen, wo Paulus ebenfalls auf die Auferstehung der Gläubigen Bezug nimmt. Dort lesen wir, Paulus schreibt, wir, also wir Gläubigen, werden nicht alle entschlafen, also nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das heißt, einen neuen verklärten Leib bekommen. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, also mit diesem neuen Leib. Und wir werden verwandelt werden. Das heißt, wir, die wir leben, werden auch diesen neuen Leib bekommen. Ich fasse mit eigenen Worten nochmals zusammen, was wir soweit über die Auferstehung der verstorbenen Christen und die Entrückung sagen können. Bei der Ankunft des Herrn werden die verstorbenen Christen einen neuen Leib erhalten. Und die Gläubigen, die bei der Ankunft des Herrn noch leben werden, werden gemäß 1. Korinther 15 ebenfalls einen neuen verklärten Leib erhalten. Also es wird diese Leibesverwandlung stattfinden. Und dann werden die Gläubigen, die von den Toten auferstanden sind, mit den Gläubigen, die bei der Ankunft des Herrn noch leben werden, zugleich entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Die Auferstehung der Gläubigen und die Entrückung fallen zusammen hier. Auch wenn wir hierzu nicht alle Fragen mit letzter Sicherheit beantworten können und es hierzu unter den bibeltreuen Christen teils unterschiedliche Auffassungen gibt, so steht doch die Auferstehungsbotschaft im Zentrum. Wer an Jesus Christus als seinen Herrn und Retter glaubt, wird, auch wenn er gestorben ist, der einst von den Toten zum ewigen Leben auferstehen. Das ist unsere Hoffnung, mit der wir einander ermuntern dürfen und es auch sollen. Kommen wir abschließend zu der Frage, was hier in Vers 15 mit der Ankunft des Herrn gemeint ist. Wie ihr euch denken könnt, wird auch diese Frage ganz unterschiedlich gedeutet. Es gibt hier unter bibeltreuen Christen und Theologen drei gängige Erklärungsmodelle. Die Vertreter des ersten Modells gehen davon aus, dass Jesus irgendwann vor der großen Trübsalzeit unsichtbar bzw. in den Wolken wiederkommt und die Gläubigen zu ihm entrückt werden. Das heißt, die Gläubigen müssen nach diesem Modell nicht in die große Trübsalzeit hinein. Am Ende der großen Trübsalzeit wird dann die eigentliche Wiederkunft Jesu stattfinden. Jesus wird dann mit den Heiligen, also den zuvor Entrückten, zusammen auf diese Erde zurückkommen, den Antichristen und sein Reich vernichten und das tausendjährige Friedensreich aufbauen. Die Vertreter des zweiten Modells gehen davon aus, dass Jesus während der großen Trübsalzeit unsichtbar bzw. in den Wolken wiederkommt und die Gläubigen zu ihm entrückt werden. Das heißt, die Gläubigen gelangen nach diesem Modell ein Stück weit in die große Trübsalzeit hinein. Am Ende der großen Trübsalzeit findet dann die eigentliche Wiederkunft Jesu statt. Jesus wird dann mit den zuvor Entrückten zusammen auf diese Erde zurückkehren den Antichristen und sein Reich vernichten und das tausendjährige Friedensreich aufbauen. Die Vertreter des dritten Modells gehen davon aus, dass es sich bei der hier im Text genannten Ankunft des Herrn um die Ankunft Jesu am Ende der großen Trübsalzeit handelt. Das heißt, die Gläubigen werden bis zum Schluss der großen Trübsalzeit hier auf Erden bleiben, dann aber, wenn der Herr wiederkommt, ihm entgegengehen und mit ihm zusammen auf diese Erde zurückkehren, wo der Herr dann den Antichristen und sein Reich vernichten und das tausendjährige Reich aufbauen wird. Die Zeit reicht natürlich nicht aus, um die einzelnen Argumente dieser drei Positionen ausführlich anzuschauen. Werfen wir aber nochmals einen Blick in den Text, der uns den ein oder anderen Hinweis liefert. In Vers 16 heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Wir haben hier drei Signalworte. Zuerst wird uns der Befehlsruf genannt. Damit ist der Ruf eines Helden gemeint, der sein Gefolge in der Schlacht zusammenruft. Es ist ein Begriff, der nur an dieser Stelle im Neuen Testament erscheint. Dann ist von der Stimme eines Erzengels die Rede. In Judas 9 wird uns ein Erzengel genannt, nämlich Michael, der auch in Daniel 10 und Daniel 12 erwähnt ist. Ob es neben Michael noch andere Erzengel gibt, müssen wir offen lassen. Und an der dritten Stelle ist von der Posaune Gottes die Rede. Die große Frage unter den Theologen ist, welche Posaune ist hier gemeint? Ich habe eben schon auf den Paralleltext in 1. Korinther 15 verwisen. In Versen 51 und 52 schreibt Paulus, dass die Auferstehung der Gläubigen und die Verwandlung bei der letzten Posaune stattfinden wird. Welches aber ist die letzte Posaune? Theologen, die davon ausgehen, dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden wird, sehen hier Parallelen zum römischen Militär. Aus lateinischen Texten wissen wir, dass das römische Heer drei Posaunen kannte. Wenn die erste Posaune erschallte, musste das Lager abgebrochen werden. Wenn die zweite Posaune erschallte, musste man sich in Reih und Glied aufstellen. Und wenn die dritte Posaune erschallte, musste der Aufbruch erfolgen. Theologen, die jedoch davon ausgehen, dass die Entrückung während oder am Ende der großen Trübsal stattfinden wird, verweisen auf die Offenbarung. Dort ist nämlich von insgesamt sieben Posaunen die Rede. Die siebte Posaune, von der uns in Kapitel 11, Vers 15 und weiter berichtet wird, ist wiederum in sieben Zornschalen untergliedert. Ich persönlich halte es für am wahrscheinlichsten, dass Paulus mit der letzten Posaune die siebte Posaune aus der Offenbarung meint. Denn man sollte so gut wie möglich die Bibel mit der Bibel selbst erklären. Denken wir an den Grundsatz der Reformatoren, die Bibel legt sich selbst aus. Außerbiblische Erklärungen sind nicht grundsätzlich falsch. Man sollte sie aber mit Vorsicht genießen, vor allem dann, wenn innerbiblische Erklärungen viel näher liegen. Theologen, die von der Entrückung vor der großen Trübsal ausgehen, entgegnen gerne, Paulus hat den ersten Korintherbrief rund 40 Jahre vor der Offenbarung geschrieben. Er konnte ja noch nicht wissen, dass es insgesamt sieben Posaunen sind. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, der Heilige Geist, der Johannes beim Schreiben der Offenbarung geleitet hat, hat auch Paulus rund 40 Jahre vorher geleitet, als er den ersten Korintherbrief schrieb. Deshalb ist es sehr wohl möglich, dass Paulus hier mit der letzten Posaune, die siebte Posaune aus Offenbarung meint. Ich halte also fest, wenn man 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4 zusammen betrachtet, liegt der Schluss nahe, dass hier die siebte Posaune aus Offenbarung gemeint ist. Das wiederum spricht entweder für die Entrückung während oder am Ende der großen Trübsal. Gehen wir einem weiteren Hinweis in unserem Text nach. In Vers 16 heißt es, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Die Frage ist hier, was ist mit Herabkommen gemeint? Kommt Jesus hier vom Himmel herab bis in die Wolken? Oder kommt Jesus hier vom Himmel herab bis auf die Erde? Wenn erstes der Fall ist, ist die Entrückung vor oder während der großen Trübsal gemeint. Wenn zweites der Fall ist, spricht das für die Entrückung am Ende der großen Trübsal. Nun, genau genommen steht in unserem Text nur, dass der Herr vom Himmel herabkommt. Man kann es jetzt in die ein oder in die andere Richtung deuten. Aber, dass die Ankunft des Herrn, von der in Vers 15 die Rede ist, unsichtbar sein wird oder nur in den Wolken stattfinden wird, geht aus unserem Text nicht hervor. Das ist reine Interpretation. Die Begegnung der Entrückten mit dem Herrn dagegen, die wird in der Luft stattfinden. Das geht aus Vers 17 klar hervor. Denn es heißt, dass wir Gläubigen dem Herrn entgegengehen werden. Der griechische Begriff, der hier für entgegengehen verwendet wird, umschreibt, wie ein Würdenträger in der damaligen Zeit einer Stadt einen offiziellen Besuch abstattete. Wenn sich der Würdenträger der Stadt näherte, zogen ihm die führenden Bürger entgegen, um ihn willkommen zu heißen und ihn auf dem letzten Stück der Reise in die Stadt hinein zu begleiten. Das spricht meines Erachtens wiederum dafür, dass die Ankunft des Herrn, von der hier die Rede ist, diejenige ist, die am Ende der großen Trübsal stattfindet. Die Entrückung wäre dann als ein dem Herrn entgegengehen zu verstehen, wobei wir Gläubigen dann anschließend mit ihm zurück auf diese Erde für das tausendjährige Reich kommen würden. Aber ich betone nochmals, das ist meine begrenzte, subjektive Erkenntnis dieser Texte. Ich möchte abschließend noch auf zwei Dinge hinsichtlich der Ankunft des Herrn hinweisen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 8 heißt es, dass Jesus den Gesetzlosen, also den Antichristen, durch den Hauch seines Mundes beseitigen und durch die Erscheinung seiner Ankunft vernichten wird. Im Griechischen wird an dieser Stelle genau derselbe Begriff verwendet wie auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Mit anderen Worten, in 1. Thessalonicher 4 wird die Entrückung bei der Ankunft des Herrn stattfinden. Und nach 2. Thessalonicher 2 wird der Herr Jesus den Antichristen bei seiner Ankunft vernichten. Beides Mal steht im Griechischen derselbe Begriff. Es wird begrifflich nicht unterschieden zwischen einer Ankunft bei der Entrückung und einer Ankunft am Ende der großen Trübsal. Und dann sei noch auf die Endzeitrede in Matthäus 24 verwiesen. In Matthäus 24, in den Versen 4 bis 14, spricht Jesus über die Zeit vor der großen Trübsal. Und ab Vers 15 spricht er dann unter anderem über die große Trübsalzeit selbst. Eine Zeit, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist. Und am Schluss dieser Ausführung sagt Jesus dann, und ich lese Matthäus 24 ab Vers 26, wenn sie nun zu euch sagen, also in dieser großen Trübsalzeit, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft, wieder derselbe Begriff wie in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 oder 2. Thessalonicher 2, Vers 8, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Und jetzt achtet, auf wie es jetzt hier heißt in Vers 29. Aber gleich nach der Drangsal jener Tage, nochmals, aber gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Wir haben hier zuerst das Erscheinen des Menschensohnes, dann den starken Posaunenschall und schließlich die Sammlung der Auserwählten. Das sind markante Parallelen zu unserem Predigttext. Frage, wer sind die Auserwählten, die hier von den Engeln von den vier Winden her versammelt werden? Einige Theologen meinen, es sind lediglich die Juden gemeint. Es könnte sein. Aber schauen wir doch einmal, wo überall der Begriff Auserwählte verwendet wird. In Römer 8, Vers 33 nennt Paulus die Gläubigen Auserwählte. In Kolosser 3, Vers 12 nennt Paulus die Christen aus Kolossee Auserwählte. Petrus nennt die Adressaten seines ersten Briefes ebenfalls Wiedergeborene Auserwählte. Warum sollten hier nicht auch Gläubige gemeint sein? Wie dem auch sei, was können wir am Schluss eines so anspruchsvollen Predigttextes festhalten? Egal welches Erklärungsmodell du für das plausibelste hältst, sei bereit, dass der Herr Jesus heute wiederkommen könnte. Mach dich aber gleichzeitig auch darauf gefasst, dass du eventuell in die große Trübsalzeit hineinkommen wirst, ja vielleicht sogar durch die große Trübsalzeit hindurch musst. Dann bist du auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet. Wie können wir uns auf die Ankunft des Herrn vorbereiten? Indem wir unser Leben seiner Herrschaft unterordnen, regelmäßig in seinem Wort lesen, die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen und unsere Gaben ihm zur Verfügung stellen. In der Welt geht vieles drunter und drüber, doch wir Christen werden dazu angehalten, unsere Häupter zu erheben und jederzeit für die Ankunft unseres Herrn bereit zu sein. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das gilt für alle drei Modelle. Es ist tröstlich zu wissen, dass der Herr Jesus verheißen hat, immer bei uns zu sein, bis an das Ende der Welt. Ihm ist alle Macht und Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und er ist treu und zuverlässig. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf. Halleluja. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dann erkennen wir, dass wir in unserer begrenzten Erkenntnis vieles nicht verstehen können. Bei einigen Dingen meinen wir zu wissen, was du meinst. Bei anderen Dingen bleiben die Fragen offen. Bei allem, Herr, was wir erkennen, wollen wir uns immer unter dein Wort stellen und nicht über dein Wort. Wir wollen uns von deinem Wort her in der Erkenntnis leiten und korrigieren lassen. Und Herr, wir danken dir aber auch, dass du uns die eine oder andere Erkenntnis schenkst. Und das soll nicht dazu führen, dass wir uns aufbauschen in irgendeiner Art und Weise, sondern Herr, wir wollen in Demut den Weg der Nachfolge gehen, auch mit anderen Gläubigen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Erkenntnis besitzen als wir. Herr, das soll nicht dazu führen, dass wir uns einander bekämpfen, sondern dass wir lernen, in Demut und liebevoll miteinander umzugehen. Unsere Erkenntnis ist hier Stückwerk, aber du, Herr Jesus, du willst uns leiten in der Wahrheit und vor allen Dingen hast du gesagt, dass das Haupterkennungsmerkmal sein wird, dass wir einander lieben. Und in dieser Liebe, Herr, wollen wir nicht nachlässig werden. Lass du uns wachsen in der Liebe zu dir, lass du uns wachsen in der Liebe zueinander. Und danke, Herr Jesus, dass du nicht tot geblieben bist, sondern du bist auferstanden. Und eines Tages, wenn wir gestorben sind, dürfen auch wir Christen auferstehen und dann die Gemeinschaft mit dir haben für die Ewigkeit. Dafür danken wir dir. Und danke, Herr, für diese Hoffnung, die du uns gibst. Amen. Danke herzlich, Samuel, fürs Spielen. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke für eure Mitarbeit und Dank.